An diesem Mittag begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir beschäftigen uns heute mit Petrus Canisius. Wer war dieser Mensch? Wer tritt uns da eigentlich gegenüber? Große Titel schmücken ihn. Er gilt als zweiter Apostel Deutschlands nach Bonifatius. Er gilt als Kirchenlehrer und als Vorkämpfer der Gegenreformation, erst Schriftsteller und einiges mehr. Ja, und in eigener Sache, er ist außerdem Patron der Studiokapelle im Medienhaus von Radio Horeb in Balderschwang. Er spricht von seiner Zeit, dem 16. Jahrhundert, als verwildertem Jahrhundert. Zitat, dass alle Frömmigkeit verachtet, voll Aberglauben ist und die Ehre des Kreuzes Christi als Schande verschmäht, soweit sein Zitat. Ja, außerdem wirkte er fast 10 Jahre als Domprediger in Augsburg. Er hat ganz viele Predigtentwürfe, sind von ihm erhalten, 12.000 an der Zahl. Er war auch ein gefragter Beichtvater und verfasste 3 Katechismen, die in Übersetzungen in ganz Europa Verbreitung fanden und noch bis zum 20. Jahrhundert in Gebrauch waren. Wir fragen heute, was ihn nun als Mensch ausmachte, diesen Petrus Canisius. Und wie ich schon gerade gesagt habe, Augsburg war auch eine seiner Stationen und da gehen wir jetzt auch hin. Da bin ich nämlich verbunden mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern im Augsburg. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
Ja, ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Frau Engert und allen Zuhörern jetzt in dieser Stunde, wo auch immer Sie zugeschaltet haben.
Schwester Petra, wir kennen Sie ja schon von einigen Sendungen und Sendereien in der Spiritualität. Sie sind ausgebildet als Theologin und Pastoralreferentin und arbeiten auch als Klinikseelsorgerin am Vinzentinum in Augsburg und sind auch Referentin für franziskanische Spiritualität. Verraten Sie uns doch, warum beschäftigen wir uns heute ausgerechnet mit Petrus Canisius, diesem Heiligen? Wo sind Sie ihm denn mal begegnet?
Also witzigerweise begegne ich ihm fast jeden Tag, wenn ich zur Heiligen Messe in den Dom gehe, der gegenüber von unserem Haus, dem Wohnheim St. Hildegard, liegt. Und die letzten Jahre bis eigentlich zur Corona-Zeit saß ich vor seinem Altar, sodass ich ihn immer im Rücken hatte. Und jetzt durch die enge Platzmöglichkeit im Dom und die neue Ordnung sitze ich auf einer anderen Seite und habe ihn täglich eigentlich im Blick, diesen Altar, wo der heilige Canisius dargestellt wird, als Domprediger von Augsburg. Und auch an der Augsburger Kanzel ist er dargestellt, wo er ja 1559 gut 7 Jahre hier gepredigt hat. Also er begegnet mir seit letzten Sommer eigentlich viel bewusster. Und es hat mit einer unserer letzten Sendungen im Sommer zu tun, wo ich ihn selber genannt hatte, als Augsburger Domprediger in Zusammenhang mit einer unserer Mitschwestern aus dem 16. Jahrhundert, dieser jungen Anna Kröhlin, die unsere Gemeinschaft von Maria Stern als junge Frau beigetreten ist. Und ich mich gefragt habe, wie kommt in einer Reformationszeit, wo alles durcheinander ist, eine 25-Jährige dazu, in eine Gemeinschaft von 6 alten Schwestern einzutreten. Und da ist mir dieser Domprediger Petrus Canisius begegnet, der in diesen Jahren einfach im Dom leidenschaftlich von Christus gepredigt hat. Und diese junge Anna Kröhlin, sie war wahrscheinlich als eben Bürgers Tochter im Dom zu den Gottesdiensten, weil 90% in Augsburg damals reformiert, lutherisch, kalvinistisch oder anders waren und sind dieser neuen Lehre nachgegangen. Und da muss sie ihm begegnet sein. Und vielleicht hat der ein oder andere Hörer diese Sendung damals gehört. Und ein Anrufer hat damals gesagt, Schwester Petra, wenn Sie mal Zeit haben, machen Sie doch mal eine Sendung zum Petrus Canisius. Und das ist mir irgendwie so nachgeklungen letztes Jahr im Sommer. Und ich habe dann ein bisschen nachgeschaut zum Petrus Canisius im Internet und bin auf die interessante Bedeutung gestoßen, dass er heuer seinen 500. Geburtstag feiert. Also am 8. Mai 1521 ist er geboren. Es werden heuer 500 Jahre. Und das war für mich der ausschlagende Impuls, mich einfach mir die Zeit zu nehmen, um diesen Heiligen, der mir hier ja auf Schritt und Tritt in Augsburg interessanterweise begegnet, persönlich näher kennenzulernen. Und dadurch möchte ich einfach auch die Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria darin Anteil schenken. Also er ist ein wirklich gewichtiger Mann und ich freue mich auf unsere Sendung, dass wir gemeinsam ihn entdecken dürfen.
Ja, interessant. Sehen Sie mal, was Sie als Zuhörer auch für Impulsgeber sind mit diesem Anruf. Und ich erinnere mich auch noch an die Sendung und auch an diesen Anruf, der da kam und nachfragte nach Petrus Canisius. Ja, heute erfahren wir mehr darüber, sogar in drei Teilen. Heute geht's über das Leben, in einem zweiten Teil über den Petrus Canisius als Seelsorger und in einem dritten, wie er als Heiliger verehrt wird. Schwester Petra Grünert hat einen Impuls für uns ausgearbeitet. Sie möchte mit einem Gebet beginnen. Im Anschluss an den Impuls, da dürfen auch Sie wieder Impulsgeber sein. Sie können dann hier gerne anrufen mit Ihren Fragen, vielleicht auch, was er uns für die Fastenzeit mit auf den Weg geben kann, dieser Heilige.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mir ist vor der Sendung einfach auch ein Impulsgedanke gekommen, nachzuschauen, ob der heilige Petrus Canisius uns nicht auch ein Gebet hinterlassen hat. Und da bin ich fündig geworden und es ist interessant, dass unser emeritierter Papst Benedikt XVI. In einem Interview gesprochen hat mit Peter Seewald, dass er dieses Gebet des Petrus Canisius aus dem 16. Jahrhundert, das als das allgemeine Gebet im alten Gotteslob von uns vorhanden war, gerne auch im neuen Gotteslob gehabt hätte für Deutschland, den deutschsprachigen Raum, und er hat es leider vergessen. Aber er sagt, Papst Emeritus Benedikt XVI., dass dieses Gebet auch nach 500 Jahren keine Aktualität verloren hat. Und ich finde es oft nicht als Zufall, sondern als Fügung, dass wir heute mit dieser Trilogie, dieser Sendereihe mit Petrus Canisius beginnen, wo ja heute auch die Deutsche Bischofskonferenz online begonnen hat und die deutschen Bischöfe ja auch sehr große Verantwortung für unsere Kirche in Deutschland haben und Petrus Canisius ja ein Reformer der Kirche in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum vor 500 Jahren war. So lade ich uns ein, dass wir ganz bewusst mit seinen Worten diese Sendereihe beginnen und unser Herz einfach auf diesen lebendigen Gott ausrichten, der uns ganz mit seiner Liebe erfüllen will. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, Herr himmlischer Vater, sieh an mit den Augen deiner grundlosen Barmherzigkeit unseren Jammer und unsere Not. Erbarme dich über alle Christgläubigen, für welche dein eingeborener Sohn, unser lieber Herr und Heiland, Jesus Christus, in die Hände der Sünder freiwillig gekommen ist und sein kostbares Blut am Stamme des Heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesus wende ab, gnädigster Vater, die wohlverdienten Strafen, gegenwärtige und zukünftige Gefahren, schädliche Empörungen, Kriegsrüstungen, Teuerung, Krankheiten, betrübte und armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten geistliche und weltliche Vorsteher und Regenten, damit sie alles befördern, was zu deiner göttlichen Ehre, zu unserem Heil, zum allgemeinen Frieden, zur Wohlfahrt der ganzen Christenheit gedeihen mag. Verleihe uns, o Gott des Friedens, eine rechte Vereinigung im Glauben, ohne alle Spaltung und Trennung. Bekehre unsere Herzen zur wahren Buße und Besserung unseres Lebens. Zünde an in uns das Feuer deiner Liebe. Gib uns einen Hunger und Eifer zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder im Leben und Sterben dir angenehm und wohlgefällig seien. Wir bitten auch, wie du willst, o Gott, dass wir bitten sollen für unsere Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke, für alle betrübten und elenden Christen, für Lebende und Verstorbene. Dir, o Herr, sei empfohlen all unser Tun und Lassen, unser Handel und Wandel, unser Leben und Sterben. Lass uns deine Gnade hier genießen und dort mit allen Auserwählten erlangen, dass wir in ewiger Freude und Seligkeit dich loben, ehren und preisen mögen. Das verleihe uns, o Herr, himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, welcher mit dir und dem Heiligen Geist als gleicher Gott lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Petrus Canisius, Apostel Deutschlands, bitte für uns und die ganze Kirche. Amen. Hören wir einen kurzen paar Takte Musik, um uns dann einzustimmen auf das Menschsein dieses Petrus Canisius. Was hat ihn als Menschen ausgemacht? Was hat ihn geprägt? Wie war seine Kindheit und sein Leben, bis er seine Berufung gefunden hat? Hören wir dazu vorher ein paar Takte Musik.
Petrus Canisius, wer war dieser Mensch? Darüber sprechen wir heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie hören der Schwester Petra Grünert jetzt mit einem Impuls zu diesem Heiligen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragt sich der eine, was hat Petrus Canisius mit mir heute im dritten Jahrtausend zu tun, 500 Jahre später, als wo er gelebt hat, als er geboren wurde. Ich möchte uns wirklich alle gemeinsam einladen, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, um ihn kennenzulernen und vielleicht auch von ihm und seiner Zeit zu lernen. Vor 500 Jahren, was war da los, als Petrus Canisius in Nimwegen geboren wurde? Was war da los im Deutschen Reich, in der deutschen Kirche? Es war der Beginn der gewaltigen Reformation, die unser Deutschland gespalten hat, die viel Blutvergießen in den Jahrzehnten danach forderte in ganz Europa bis hinauf zum Dreißigjährigen Krieg. Martin Luther hatte 1517 seine Thesen zur Reformation angeschlagen. Und was erleben wir heute? Am ersten Fastensonntag unserer Zeit, vorgestern, da werden auch neue Thesen angeschlagen von der Bewegung Maria 2.0, von Frauen, die eine Reform unserer katholischen Kirche in Deutschland fordern. Die deutschen Bischöfe, sie sind heute online zusammengekommen und die nächsten Tage werden sie miteinander reden und diskutieren, wie es in Deutschland weitergeht, was die Herausforderungen sind. Und wir stehen in einem Land der Krise. Interessant, auch der Kölner Bischof ist zum Beispiel in der letzten Zeit immer wieder in Kritik. Und was hat der Kölner Bischof mit Petrus Canisius zu tun? Ja, Petrus Canisius hat seine Jugendzeit in Köln verbracht und ist auch da mit dem Bischof von Köln in Berührung gekommen, ja am Schluss sogar herausgefordert in Konflikt, weil dieser sich vom katholischen Glauben abgewandt hatte und dieses ganze Gebiet der lutherischen neuen Lehre zuwenden wollte. Es ist Petrus Canisius zu verdanken, dass Köln heute noch zum Großteil katholisch geprägt ist und dass wir aber auch in unserer Zeit einen Kölner Bischof und Kardinal haben, der doch sein Herz wirklich der römischen katholischen Kirche zugewandt hat. Also es gibt Verbindungen und ich möchte uns einladen, einfach durch das Leben von Petrus Canisius zu entdecken, was kann er uns für Impulse und Gedanken schenken, wie wir, auch der einfache Gläubige, ob jung, ob alt, unseren Glauben heute in dieser Fastenzeit 2021 vielleicht versuchen zu leben oder geistlich zu erneuern. Petrus Canisius, eben am 8. Mai 1521 in Nimwegen geboren, das gehörte damals zum großen Bistumsgebiet des Erzbistums Köln. Und es gehörte zum Deutschen Reich, obwohl es heute zu den Niederlanden gehört. Der Vater von Petrus Canisius, er war ein promovierter Jurist, ein gebildeter Mann und war mit einer reichen Apothekerstochter verheiratet, die ihm damals 7 Kinder schenkte. Und das zweite Kind war eben Petrus Canisius neben seinen beiden Schwestern. Die anderen 4 Kinder sind leider verstorben und man weiß heute aus der Biografie nichts über sie. Aber nichts ist von keiner Bedeutung. Der 8. Mai 1521 wurde damals gefeiert als das Fest des Erzengel Michaels, der ja auch ein besonderer Patron für uns Deutsche bis heute ist. Der Erzengel Michael, der alles Böse versucht abzuwenden und im Kampf gegen den Teufel zu siegen. Auch das war Petrus Canisius im Laufe seiner Jugend und seiner Berufungssuche bewusst geworden. Es gibt keine Zufälle, dass er am Erzengel am Fest des Erzengel Michaels vielleicht geboren wurde. Am gleichen Tag 1521 von seiner Geburt wurde interessanterweise mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Martin Luther verhängt. Auch hier ein Zusammenhang mit der Reformation in Deutschland und seinem Geburtstag. Und wenige Tage später erfährt Ignatius von Loyola seine schwere Verwundung in einem Krieg. Mit Ignatius von Loyola ist auch dann die Gründung des Jesuitenordens verbunden, dem Petrus Canisius als junger Mann dann beitreten wird, wie wir noch hören werden. Petrus Canisius wächst in einer guten Familie auf. Sein Vater Jakob hat eben auch in Köln Rechtswissenschaft studiert und später in Orléans Jura promoviert. Und er war dann mehrere Jahre am Hof des Herzogs von Lothringen als Erzieher tätig. Die Familie von Petrus Canisius, sie war wohlhabend und angesehen, sodass sein Vater später 9-mal zum Bürgermeister von Nimwegen gewählt wurde. Und er war als Gesandter des letzten Herzogs von Geldern 1540 an der Hochzeit Heinrichs des VIII. Von England dabei. Also bedeutende Persönlichkeiten, Namen, die uns irgendetwas sagen, die etwas mit der Kirchengeschichte zu tun haben, auch mit der Reformation und den verschiedenen Trennungen innerhalb der Christenheit. Wenn ein Vater eine Familie wohlhabend ist und mehrere Kinder hat, so liegt es auch im Herzen der Eltern von Vater und Mutter, dass die Eltern soweit, die Kinder auch soweit eine gute Ausbildung machen. Und es lag dem Vater von Petrus sehr am Herzen, dass auch er eine gute Ausbildung macht. Und so kam er zuerst einmal als junges Kind in die Lateinschule von Nimwegen und war da auch zu Hause im Haus der Brüder vom gemeinsamen Leben. Dieser Begriff hat mich auch auf die Entdeckungsreise begeben, dass die Brüder vom gemeinsamen Leben, die wir ja auch in Radio Horeb immer wieder erleben mit den Gottesdiensten aus Waghäusl, dass die schon zur Zeit von Petrus Canisius auch in Nimwegen gelebt haben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn diese Gemeinschaft der Brüder vom gemeinsamen Leben, die auch den jungen Petrus Canisius als Kind und Jugendlicher prägten. Es waren Männer, die sich zu einem gemeinsamen Leben zusammenschlossen, zuerst Laien, nicht hauptsächlich Priester, und es gab auch dann die Schwestern vom gemeinsamen Leben. Es war eine Laienbewegung in der damaligen Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, die aber schon in den Jahrzehnten vorher von der Devotio Moderna, wieder so ein Begriff, der uns über den Weg läuft, geprägt waren. Es war eine Laienbewegung von Männern und Frauen, die wirklich sich sehnten nach einer Reform in der Kirche, und zwar aus der Kirche heraus. Und was haben diese Männer und Frauen getan? Sie sind nicht in ein Kloster eingetreten, sondern sie haben in nicht-klösterlichen Gemeinschaften, in religiösen WGs, wollten wir sagen, zusammengelebt und haben versucht, ein wirklich geistlich-spirituelles Leben zu führen, das sehr geprägt war vom Lesen, Betrachten und Beten mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Sie haben ein sehr innerliches Gebetsleben geführt. Es ging ihnen um die persönliche Begegnung mit Christus. Und das hat der junge Petrus Canisius schon als Kind und Jugendlicher kennengelernt, als er mit diesen Brüdern vom gemeinsamen Leben in Beziehung kam, als er auf der Lateinschule war. Und er machte dann auch in seiner Kindheit eine tiefe religiöse Erfahrung in der Heimatkirche seiner Heimatpfarrei, die dem heiligen Stephan geweiht war. Und diese tiefe religiöse Erfahrung, die er da gemacht hat als Kind, hat ihn anscheinend innerlich sehr geprägt. Aber auch, so heißt es bei seinem Biografen, ein Besuch bei seiner Großtante Reinalda von Emmeren in Arnheim. Diese Großtante hat diesem Kind Petrus Canisius schon eine Gründung eines neuen Priesterordens vorausgesagt, in die er später selber einmal eintreten wird. Und diese zwei Begegnungen mit seiner Großtante, aber auch mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben, haben seine Kindheit geprägt und auch in eine tiefe religiöse Sehnsucht erweckt, Jesus zu suchen, Jesus kennenzulernen, ein geistliches Leben zu führen. Vielleicht auch dieser Impuls von innen heraus, die Kirche, die katholische Kirche zu erneuern, mitzumachen, mitzuleben, ist vielleicht da schon in ihm entstanden und geweckt worden. Denn die Zustände damals in der katholischen Kirche, sie waren wirklich reformbedürftig. Schon im 14., 15. Jahrhundert gab es da Auswüchse, die wirklich dem Willen des Vaters, dem biblischen Ursprung, nicht mehr viel entsprochen haben. Auch die Reformationsgedanken von Martin Luther und den anderen waren nicht unberechtigt. Petrus Canisius, er wurde da hineingeboren in diese Zeit des Reformationsbeginns, der Auseinandersetzung mit der neuen Lehre von Martin Luther, Melanchthon und den anderen Reformatoren und wirklich auch den oft schwerwiegenden Verfehlungen in der katholischen Kirche. Dem Wunsch des Vaters entsprechend hat sich Petrus Canisius von seinem Vater nach Köln schicken lassen, um wie er dort einfach auch eine Grundausbildung zu machen. Zuerst hat er die freien Künste studiert, das war eine Grundausbildung, ich würde sie heute vergleichen, vielleicht mit der Ausbildung am Gymnasium, um da eine Befähigung zu bekommen, um später an der Universität zu studieren. Als 14-, 15-Jähriger macht er diese Ausbildung in Köln und wird von seinem Vater auch dann angehalten, nach Löwen an eine andere Universität zu wechseln, um dort Kirchenrecht zu studieren. Weil sein Vater einen Plan hatte, ihn mit einer wohlhabenden, guten Frau zu verheiraten und ihn auszustatten, finanziell mit gewinnträchtigen Pfründen, wie es damals war. Dieser junge Petrus Canisius erfolgt erst diesem Plan des Vaters, seinem Willen, so wie es auch den meisten Eltern einfach ein Herzensanliegen ist, dass die Kinder eine gute Ausbildung machen und vielleicht das auch weiterführen, was die Eltern begonnen haben. Aber er bricht sehr schnell dieses Studium in Löwen ab und kehrt zurück nach Köln, um einfach auch Theologie zu studieren. Er möchte lieber Theologie als Kirchenrecht studieren und er entspricht nicht dem Wunsch seines Vaters, weil er mit 18 Jahren ein Gelübde der Ehelosigkeit in die Hände seines Freundes ablegt, der mit ihm unterwegs war, der mit ihm studiert hat und der in dieser Zeit dann in die Kölner Kathause eintritt. Petrus Canisius ist ein eifriger Student, der sich auch ganz intensiv mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel beschäftigt und studiert. Damals gab es keine Priesterseminarien und keine Kollegien. Es war eine Zeit, wo alles durcheinander war, wo es keine gute Priesterausbildung gab. Und so lebten die Studenten oft in Privatpensionen. Und auch dort ist in Köln Petrus Canisius untergekommen in einer Privatpension und hat dort im Hausherren einen geistlichen Begleiter gefunden, der auch dieser Bewegung der Devotio Moderna, der Brüder des gemeinsamen Lebens, sehr nahe stand, der ursprünglich auch in der Kölner Kathause eintreten wollte, aber sein Gesundheitszustand hat es nicht erlaubt. Und dieser Hausvater, er wurde ihm zum geistlichen Begleiter. Er hat ihn angeleitet, das war dieser Nikolaus von Esches, zu einem tugendhaften Leben, dass Petrus Canisius auch als Student versuchen sollte, gut zu leben, moralisch auch gut, den 10 Geboten entsprechend. Er hat ihm wirklich diese Leidenschaft ins Herz gelegt, zu beginnen täglich aus dem Evangelium der Bibel, aus den 4 Evangelien, immer einen kleinen Ausschnitt zu lesen und zu betrachten. Und wie auch die Mönche in den Klöstern bei dieser geistlichen Lesung sich ein Wort zu wählen und es während des Tages im Herzen immer wieder zu wiederholen, sich zu merken, sich zu verinnerlichen, was wir ja auch in der geistlichen Tradition, also Ruminatio, das Wort Gottes wiederkäuen, bis es in uns Fleisch annimmt, zu üben. Da war Petrus Canisius gerade 18 Jahre alt. Er wird auch angehalten, in dieser doch verwilderten Zeit häufig das Sakrament der Beichte, der Versöhnung zu empfangen und sich auseinanderzusetzen mit guter geistlicher Lektüre, mit geistlichen Büchern, die dann auch seine Gedanken und sein Leben prägen. Und Petrus Canisius wendet sich den geistlichen Schriftstellern auch der Devotio Moderna zu, dieser neuen Reformbewegung, von einem innerlichen spirituellen Leben die Kirche zu erneuern. Und er wendet sich auch den Mystikern vergangener Jahrhunderte zu. Einer seiner liebsten geistlichen Schriftsteller wird der Dominikaner Johannes Tauler, vor allem seine Predigten, die er als junger Student auch neu herausgibt. Aber im Zentrum dieses jungen Petrus Canisius steht seine persönliche Frömmigkeit, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Er schaut auf Jesus, er hört auf ihn, er ist im Gebet mit ihm in Kontakt und will sein Schüler, sein Jünger werden. Diese biblisch geprägte, Christus-zentrierte Frömmigkeit macht Petrus Canisius aus und viele auch seiner Zeitgenossen, die er kennt. Er erlebt in Köln ein geistliches Zentrum. Es war damals die Kartause in Köln. Sie galt als geistliches Zentrum der katholischen Frömmigkeit. Ringsherum in ganz Deutschland verbreitete sich immer mehr diese neue Lehre von Martin Luther und den Reformatoren aus. Aber diese Kartause in Köln, sie wollte bewusst den geistlichen Schatz des Katholizismus lebendig erhalten und ist es auch gelungen, indem diese Mönche der Kartause von Köln sehr viele geistliche Schriften publizierten, geistliche Bücher abschrieben und veröffentlichen, weitergaben, um so einfach den geistlichen Schatz des katholischen Glaubens an viele Menschen weitergeben zu können. Das erlebte Petrus Canisius, diesen Reichtum auch an dieser schriftstellerischen Tun der Kartause, wo auch sein Freund eingetreten ist. Und auch der Prior dieser Kartause prägte diesen jungen Petrus Canisius während seiner Studienzeit. Und um diese Kartause, um dieses geistliche Zentrum, bildete sich auch ein kleiner Kreis, eine kleine Gruppe von katholischen Priestern, auch um den bekannten Johannes Kropper herum, die dort auch ihre Kraft, ihre Bildung in dieser Kartause auch als Priestergruppe fanden. Die wirkliche Reform der Kirche, sie kommt nicht von außen durch Strukturveränderung, wie wir auch in unserer Zeit momentan sehr verhängen, sondern sie kommt von innen heraus. Als Franziskanerin spricht mich das vor allem an, weil ja auch Franziskus von Assisi im 13. Jahrhundert auch schon in einer Reformbewegung war, der von innen heraus durch sein persönliches Leben, Jesus Christus in den Blick zu nehmen, das Evangelium zu lesen, zu betrachten, aber es auch in sein Leben umzusetzen, ähnlich gehandelt hat. Interessanterweise begegnet nun in diesen Studienjahren dieser Petrus Canisius verschiedenen Priestern, die ihn beeindrucken. Eben auch ein spanischer Priester, der ihm erzählt von dieser Gesellschaft Jesu, die von Ignatius von Loyola gegründet worden ist und erst vor ein paar Jahren, 1540, bestätigt worden ist von Papst Paul III. Er erfährt von einem spanischen Priester, der in Köln studiert, dem er begegnet, der in seinem gleichen Pension wohnt wie er, von diesem neuen Jesuitenorden und erfährt auch, dass einer der Mitbegründer des Ignatius und seiner Gesellschaft Jesu, der Peter Faber, in den kommenden Wochen in Mainz sein wird. Peter Faber hält sich in Mainz auf und wird dorthin gesandt. Er ist selber auch ein gelehrter Theologe, hat an der Universität von Paris sein Magister Artium erlangt und war dort eben in Paris auch Ignatius als Student begegnet. Petrus Faber, er war schon Priester, Ignatius selber war ja auch ein Student. Aber Petrus Faber war einer der 6 Gefährten von Ignatius von Loyola, die am 15. August am Hochfest Maria Himmelfahrt in einer Marienkapelle in Paris auf dem Montmartre eine Wallfahrt nach Jerusalem gelobt haben. Und in die Hände von Peter Faber hat Ignatius und die anderen Gefährten dieses Gelübde abgelegt. Und dieser Mann nun, dieser Begründer des neuen Jesuitenordens, er kommt in die Nähe von Köln, er ist in Mainz und Petrus Canisius macht sich auf den Weg, um diesem Peter Faber zu begegnen. Ignatius selber bezeichnet ihn später, diesen Peter Faber, als den besten Exerzitienbegleiter, der ein Charisma hat, Menschen in die geistlichen Übungen hineinzuführen, in die Begegnung mit Christus. An dieser Stelle lade ich uns ein, dass wir vielleicht kurz ein paar Takte Musik hören, um diesen Weg des Petrus Canisius in seiner Kindheit und Jugendzeit auf uns wirken zu lassen und auch zu uns zu fragen, wie war denn meine Kindheit und Jugend? Wie haben denn meine Eltern mich gefördert? was war der Plan meiner Eltern für mein Leben und wie habe ich meine Berufung, meine Lebensentscheidung getroffen? Wie bin ich zu meiner Ausbildung gekommen? Was hat mich da geprägt? Und gab es auch in meiner Jugendzeit und Kindheit geistliche Zentren in meiner Nähe, wo ich meinen Glauben nähren konnte, wo ich vielleicht zum Gottesdienst hingehen konnte, ähnlich wie die Kartause in Köln? Welche geistlichen Zentren oder welche Orte haben mich und meinen Glauben geprägt? Und was hat meine Sehnsucht geweckt als junger Mensch, wenn ich vielleicht schon älter bin, um mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen? Lassen wir das vielleicht ein bisschen nachklingen im Blick auch auf das Leben von Petrus Canisius, wie sein Leben war, was ihn geprägt hat als junger Mensch, was ihn auf die Spur der Suche gegeben hat, welchen Menschen er begegnet ist und wem wir begegnet sind. Welche Menschen haben uns geprägt in unserer Jugendzeit, vor allem im Blick auf unseren persönlichen Glauben.
Ein krisenumwobenes, krisenerschüttertes Jahrhundert, in das wir da mit Schwester Petra Grünert hineinschauen. Das Jahrhundert, das 16. der Reformation, der Gegenreformation, in dem auch Petrus Canisius lebte, dessen Leben wir heute auf die Spur kommen, was er alles, ja, was ihm begegnet ist, was ihn geprägt hat und ihm zu dem hat werden lassen, zu dem Gegenreformator. Schwester Petra, wir hören weiter noch Ihren Impuls.
Ja, gerne. Dieser Peter Faber, dieser Mitbegründer des Jesuitenordens, dieser Weggefährte des heiligen Ignatius, kam eben nach Deutschland, weil ihn der päpstliche Nuntius in Deutschland damals beauftragte, entlang des Rheins nach Art der Jesuiten Seelsorge zu treiben. Und einer dieser ersten Punkte, bevor er nach Mainz gesandt wurde, war Speyer, wo er vor allem Exerzitien hielt. Heute ist uns dieser Begriff Exerzitien ja sehr geläufig und bekannt durch die Radioexerzitien, die wir auch bei Radio Horeb durch die Vortragsexerzitien erleben. Aber Ignatius von Loyola ist eigentlich der Begründer mit seinem Jesuitenorden von diesen geistlichen Übungen, von diesen Exerzitientagen und Wochen. Es war etwas Neues in dieser Zeit, dass sich Menschen zurückziehen für eine Woche oder vor allem bei Ignatius für 30 Tage, fast einen Monat, um Jesus zu begegnen, im Betrachten, im Lesen der Evangelien, der Heiligen Schrift, um Jesus kennenzulernen und eine Entscheidung zu treffen, ihm nachfolgen zu wollen. Das ist ein Spezifikum der Jesuiten und wie gesagt, Peter Faber wurde als der beste Exerzitienmeister der damaligen Zeit selbst von Ignatius so bezeichnet. In Deutschland begann er da auch in Speyer diese Exerzitien zu halten. Und dort nahmen auch geistliche, katholische Geistliche in diesen Wirren der Reformation teil, um sich neu von Christus ansprechen, ausrichten zu lassen, sich neu für Jesus zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Einer dieser Exerzitanten war auch ein Domkantor von Speyer, also ein Sänger, und zwar Otto Truchsess von Walburg, der an den Exerzitien bei Peter Faber teilnahm. Dieser Otto Truchsess von Walburg wird später zum Kardinal ernannt und wird Bischof von Augsburg. Wir werden ihm wieder begegnen, weil er auch ein Freund des Petrus Canisius wird. Dieser Peter Faber, wir müssen aufpassen, dass wir die Namen nicht verwechseln, der Mitbegründer der Gesellschaft Jesu wird nun entsandt und beauftragt in Mainz an der Theologischen Fakultät Vorlesungen zu halten, vor allem über die Psalmen. Und nebenbei hält er eben hauptsächlich Exerzitien, um vor allem Männer zur damaligen Zeit wieder mit dem Evangelium in einer geistlichen Weise des Gebetes in Berührung zu bringen und wirklich Stunden damit zu verbringen, das Wort Jesu, das Wort Gottes auf sich wirken zu lassen. Und diesen Peter Faber will nun Petrus Canisius, der in Köln studiert, von dem er hört, kennenlernen. Und so reist er mit 22 Jahren im April 1543 nach Mainz, um diesem Peter Faber einen Brief des Kartäuserpriors Kalkbrenner zu überbringen, mit der Bitte, dass doch Peter Faber nach Köln kommt. Und Petrus Canisius war ja mit diesen Kartäusern in Köln befreundet und in guter Beziehung. Und in dieser Begegnung mit Petrus Faber wird Canisius tief beeindruckt und entschließt sich in Mainz bei ihm Exerzitien, geistliche Übungen zu machen. Und auch diese geistlichen Übungen prägen diesen jungen Petrus Canisius so tief, dass er sich entscheidet, in den Jesuitenorden einzutreten. Und das tut er an seinem 22. Geburtstag am 8. Mai 1543. Dort legt er sein erstes Gelübde in die Hände von Peter Faber und tritt als 8. Jesuit in diese Gesellschaft ein. Damals sprach man schon von 6 Ordensmännern, die einen ganzen Orden ausmachen. Aber es war eine neue Gesellschaft Jesu, die vom Papst wirklich auch bestätigt wurde, um die katholischen Gebiete zu reformieren und wirklich im katholischen Glauben zu unterweisen. Eine tiefe Sehnsucht entsprang in Petrus Canisius, Deutschland zurückzuführen zum Katholizismus und von diesen Irrlehren der neuen Lehre der Reformatoren zu befreien. Und er wollte das nicht tun in der Bindung an einen Bischof, an einen Ort gebunden oder wie die Kartause in Köln an einen festen Ort. Nein, er wollte es in dieser neuen Gesellschaft Jesu tun, die frei war, die vom Papst anerkannt war, unter dem Papst, das Gehorsam des Papstes stand, um einfach auch weltweit unterwegs sein zu können, so wie es die Jesuiten bis heute sind. Daran entdeckt Petrus Canisius einen besonderen Hinweis auf seine Lebensaufgabe, als er mit 22 Jahren an seinem Geburtstag am Fest des heiligen Erzengel Michaels eben eintritt, diese besondere Berufung für das deutsche Land. Und ich möchte Ihnen jetzt in der Folge einen kurzen Abschnitt aus einer Biografie vorlesen, wo er mit dem Kölner Bischof, wo er ja studiert und zurückkommt, um Theologie fertig zu studieren, in Konflikt kommt und wie er dann weiter auch den anderen wichtigen Persönlichkeiten begegnet, die sein Leben und seine Jugend prägen, bevor er dann Seelsorger wird, was wir in der zweiten Sendung betrachten werden. Petrus Faber lobte in seinem Antwortschreiben die Tugendhaftigkeit von Petrus Canisius, der nach Köln zurückkehrte, um sein Theologiestudium fortzusetzen. Gleichzeitig begann nun Petrus Canisius, Interessenten für den Jesuitenorden zu sammeln in Köln, sodass Peter Faber im Mai 1944 in einem Haus an der Burgmauer die erste deutsche Niederlassung der Gesellschaft Jesu errichten konnte, zu deren Lebensunterhalt Petrus Canisius sein väterliches Erbe wesentlich beitrug. Sein Vater starb ein Jahr vorher, in dem Jahr, wo er eingetreten ist, und sein Erbteil brachte er in diese Gründung mit ein. So schauen Gründergestalten aus. Aber es kam zu einem Erlass des Stadtrates von Köln, dass diese Niederlassung wieder aufgelöst werden musste und die Jesuiten in Köln damals ausgewiesen wurden. Auf Betreiben wahrscheinlich des Kölner Erzbischofs Hermann von Wied. Der Anlass, diese Jesuitenniederlassung aufzuheben, war wohl die Absicht dieses Erzbischofs Hermann von Wied, das Erzstift im lutherischen Sinn zu reformieren, so beschreibt es ein Biograf. Dazu berief er Martin Buser nach Bonn, der mit Philipp Melanchthon einen Reformentwurf erarbeitete. Im Auftrag aber der katholischen Kölner Universität machte Petrus Faber im August 1543 auch den Kaiser Karl V. auf diese Bestrebungen dieses Erzbischofs aufmerksam, um ihn zur Absetzung dieses Erzbischofs zu bewegen. Canisius, als Sprecher der Kölner Geistlichkeit 1545, wurde er zum Reichstag nach Worms gesandt. Im August, beim Besuch des Kaisers in Köln, verhandelte er erneut mit Karl V. und legte ihm diese Angelegenheit gegen Ende des Jahres noch einmal vor. Es kam dann zur Absetzung dieses Erzbischofs von Köln, dieses Hermann von Wied, und die Jesuiten gründeten dann neu wieder ein Haus in Köln, das als erste Niederlassung in Deutschland galt. Petrus Canisius wird herangezogen als Theologe bei den verschiedenen Treffen des Kaisers in dieser verwirrten Zeit der Reformation und lernt eben da auch in Geislingen bei einem Treffen mit dem Kaiser den Bischof von Augsburg, Kardinal Otto Truchseß von Waldburg, kennen. Er trifft ihn dort, sie befreunden sich und dieser Augsburger Bischof sendet Petrus Canisius als Theologen zum Trienter Konzil, das in diesem Jahr eröffnet wird. Beim Trienter Konzil lernt Petrus Canisius andere Gründungsväter der Gesellschaft Jesu kennen und darf auch auf dem Konzil Vorträge halten zum Thema der Beichte und des Sakramentes der Ehe. Und dann holt ihn Ignatius von Loyola vom Konzil von Trient weg nach Rom, um ihn in die Lebensweise der Jesuiten, in die Spiritualität selber einzuführen. Unter seiner Leitung, so heißt es, machte Petrus Canisius noch einmal die Exerzitien bei Ignatius. Er verrichtete Hausarbeiten, pflegte Kranke und bettelte um Almosen. Also auch mit diesen einfachen Dingen des Alltags war Petrus Canisius beschäftigt und musste sich darin üben. Petrus Canisius wird für eine kurze Zeit nach Sizilien gesandt, um dort ein Kolleg der Jesuiten zu errichten. Aber er hatte eine so große Sehnsucht nach Deutschland, die auch Ignatius bemerkte, dass er auch von dort wieder wegberufen wurde, um nach Deutschland ausgesandt zu werden. Und da heißt es, in der zweiten Junihälfte 1549 traf Canisius wieder in Rom ein und durfte am 4. September 1549 als achter Jesuit vor Ignatius von Loyola seine Professgelübde ablegen. Papst Paul III. Hatte Petrus Canisius den päpstlichen Segen für seine Arbeit in Deutschland gegeben. Und er hatte auch, interessanterweise, als er in Rom war, zum persönlichen Gebet in der Petersbasilika, hatte er eine Vision am Grab der Apostel Petrus und Paulus mit einer Verheißung, dass er unter ihrem Schutz zum Amt eines Apostels gelangen werde. Und so wird Petrus Canisius von Rom ausgesandt nach Deutschland mit dem Auftrag, dort die Gegenreformation mitzuführen und die Menschen wieder zum katholischen Glauben zu führen, in eine Begegnung mit Jesus Christus. Und da werden wir dann in der nächsten Sendung mehr hören. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch unterbrechen. Wenn Petrus Canisius als dieser Seelsorger nach Deutschland zurückkehrt, um in Deutschland dann zu wirken, an verschiedenen wichtigen Orten, die uns begegnen werden. Ich möchte Sie aber jetzt gern an dieser Stelle einladen, als Hörer in dieser Sendung vielleicht auch zu melden, wo Ihnen Petrus Canisius schon einmal begegnet ist oder was Sie aber auch aus den bisher Gehörten für sich als Impuls mitnehmen. Was kann uns in dieser Fastenzeit 2021 als Impuls vielleicht mitgehen in die kommenden Tage und Woche, wo wir vielleicht innehalten, wo wir vielleicht die Heilige Schrift zur Hand nehmen und persönlich auch als Hausfrau, als junger oder alter Mensch die Heilige Schrift in die Hand nehmen, um wie Petrus Canisius tagtäglich einen kleinen Abschnitt zu betrachten, um uns von Jesus da ergreifen zu lassen, von seiner Wort, in der Begegnung mit seinem Wort, von ihm selber. Oder wo sind wir vielleicht auch inspiriert, Exerzitien zu machen. Vielleicht Exerzitien im Alltag, im Lockdown oder wenn er vorbei ist, sich einen Ort zu suchen, um sich zurückzuziehen, um sich neu auf Jesus auszurichten. Rufen Sie an, welche Gedanken, welche Impulse, welche Fragen Ihnen kommen oder auch Rückfragen zu stellen.
Ja, vielen Dank, Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Zu Petrus Canisius, dem Jesuiten, der in diesen Orden eingetreten ist, in einem Jahrhundert, in dem sehr viel in Bewegung war, sehr viel im negativen Sinn, also eine Kirche, die wirklich sehr reformbedürftig war, aber eben auch, wo es sehr viel Aufbrüche gab, die Devotio Moderna, die neue Frömmigkeit, mit der Idee, die tägliche geistliche Lesung, da etwas mitzunehmen über den Tag hinweg, etwas, was dann in die Seele, ins Herz fällt, immer wieder zu wiederholen, wieder zu käuen. Ja, wenn Sie mögen, vielleicht hat Sie das inspiriert, vielleicht haben Sie da etwas mitgenommen, wollen Sie uns das mitteilen, wo Petrus Canisius vielleicht auch für uns heute in dieser Fastenzeit uns etwas mitgeben kann. Es verbleiben Ihnen noch einige Minuten, rufen Sie uns an, am besten jetzt gleich. Ja, und das hat auch schon ein erster Hörer getan. Ich darf herzlich begrüßen, Pfarrer Jakob aus Amberg. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, herzlich willkommen alle zusammen. Ich habe eine Frage bzw. einen Hinweis an die Referentin. Ich habe mich sehr gefreut über den schönen Vortrag über den heiligen Petrus Canisius. Und da gibt es doch das allgemeine Gebet, das am Anfang von dem Vortrag gebetet wurde. Und die Schwester hat auch hingewiesen, dass es im alten Gotteslob mit abgedruckt war. Und es ist so, ich möchte bloß hinweisen, auch im neuen Gotteslob ist das allgemeine Gebet vom heiligen Petrus Canisius mitverwendet unter der Nummer 681, kleine Ziffer 3. Also das Gebet, das allgemeine Gebet vom heiligen Petrus Canisius gibt es auch im neuen Gotteslob. Das ist bloß ein Hinweis von mir, weil ich das nämlich jeden Tag auch bete.
Sehr schön. Danke für diesen Hinweis. Alles Gute Ihnen, Herr Pfarrer Jakob.
Danke, auch Wiedersehen.
Wieder. Gut, also wer das nachbeten möchte im neuen Gotteslob, kann man es finden. Und weiter geht's nach Ravensburg zu Frau Bauer. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Also ich habe dieses Jahr der heilige Petrus Canisius als Jahresheilige gezogen. Und da musste ich mich natürlich erst einmal schauen, was er gemacht hat und so. Und habe mir da eine Biografie rauslassen im Internet. Und ja, und ich war sehr erstaunt, wie er also mit dem heiligen Erzengel Michael ja seinen Auftrag gekriegt hat. Also bei ihm da steht: Du weißt, o Herr, wie sehr und wie oft du mir an jenem Tage Deutschland empfohlen hast. Von diesem Tag an sollte Deutschland mein Sorgen und Denken immer mehr einnehmen. Und ich sollte mich sehnen, wie Petrus Faber im Leben und im Tode für sein ewiges Heil mich zu opfern. So sollte ich ein Mitarbeiter des heiligen Michael, des Engels Deutschlands sein. So schön. Und ja, und danke für das Gebet, wo gerade durchgegeben worden ist, in Gottes Lob. Das will ich jetzt mir auch zu eigen machen. Ja.
Ja, danke schön, bitte. Frau Bauer. Sehr ja. Schön. Alles Gute Ihnen. Auf
Wiederhören. Danke, gleichfalls. Ade.
Nach Ravensburg. Und eine letzte Hörerin, die können wir noch hier hineinnehmen in die Sendung. Das ist die Frau Konrad aus der Nähe von Bonn. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja, ja. Danke. Ich grüße Sie und auch Schwester Petra. Ich möchte zum Eingang noch etwas sagen. Ich verstehe nicht, wie Sie eingangs Kardinal Wölki positiv heraushoben. Der Missbrauch, der da vertuscht hat. Und die Kölner sind mit ihm nicht einverstanden, vorher auch nicht mit Meißner. Aber Meißner hat einem Missbrauchgeschädigten geholfen. Und ich meine, es müsse von innen der Kirche heraus den Geschädigten zu ihrem Recht verholfen werden, dann hätte das wieder etwas mit Jesus zu tun.
Ja, danke auch für diese Bemerkung am Rande. Können wir jetzt natürlich in der Kürze der Zeit so nicht mehr aufrollen. Ganz kurz, Schwester Petra, vielleicht noch dazu.
Ja, ich möchte einfach nur sagen, man soll ganz vorsichtig sein mit den Medien, die auch eine Absicht haben, den Kardinal abzuschießen. Und so wie ich die Medien und auch ihn selber verfolgt habe in den letzten Tagen, ist er ja wirklich mit einer zweiten Gutachtung, er vertuscht überhaupt nichts, sondern er will den Opfern und den Tätern gerecht werden mit einer ordnungsgemäßen Aufarbeitung. Und das zweite Gutachten wird mit dem ersten am 18. März veröffentlicht. Und ich glaube, wir müssen einfach die Geduld haben, mal diese 4-5 Wochen auszuhalten und nicht einfach dem Mann Unrecht zu tun. Und wirklich mit einer unwürdigen Weise wird mit ihm umgegangen. Er hat auch eine Menschenwürde. Sondern einfach mal abzuwarten. Es sind so viele Jahre, Jahrzehnte schon ins Land gegangen, dass wir, denke ich, auch für ihn beten dürfen, auch für die Kirche. Und ich glaube, dass er versucht, wirklich den rechten Weg zu gehen. Und er hat auch Fehler eingestanden. Und ich glaube, sein Herz ist wirklich auf Christus ausgerichtet und er ist der römisch-katholischen Kirche mit der Reform auch verbunden. Aber nicht mit den oft, man kann schon fast sagen, lutherischen Forderungen oder reformatorischen Forderungen, die momentan auch auftauchen, die vor 500 Jahren ja auch aktuell waren, aber auch nicht alle gerechtfertigt. Ich möchte Ihnen einfach wirklich die Chance und die Zeit geben und alle einladen zu warten, was am 18., 19. März veröffentlicht wird und dann die Wahrheit wird alle freisetzen, auch den Kardinal und auch die Täter und die Missbrauchsopfer gerecht werden.
Vielen Dank, Schwester Petra. Auch zu dieser Sendung natürlich Petrus Canisius, den Sie uns heute als Menschen vorgestellt haben. In einem zweiten Teil werden Sie sich dann mit seinem Engagement als Seelsorger befassen, hier auch dann in der Spiritualität. Sie möchten bestimmt noch ein Gebet zum Abschluss sprechen.
Genau, und ich glaube, es passt kein besseres als das zum heiligen Erzengel Michael für unsere deutsche Kirche in Deutschland, für unsere deutschen Bischöfe, für uns Gläubige in dieser Herausforderung, in der wir stehen, bitten wir den heiligen Erzengel Michael ganz besonders am Schluss dieser Sendung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei du unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Und du, Fürst der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Menschen die Welt durchziehen, mit Gottes Kraft hinab in den Abgrund. Amen. Und so segne uns auf die Fürsprache des heiligen Erzengel Michael, des heiligen Petrus Canisius, des heiligen Bonifatius, aller Engel und Heiligen, vor allem auch des heiligen Petrus und Paulus, dieser lebendige Gott, der uns alle liebt und zu sich ziehen will, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Alles Gute Ihnen nach Augsburg, Schwester Petra. Vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Alles Weitere, diese Sendung zum Nachhören, dann unter www.horeb.org und da in der Podcast-Suche werden Sie fündig. Auch alle anderen Sendungen finden Sie dort. Ich danke für Ihr Interesse. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.